Liebe Gemeinde, stellen wir uns mal vor, alle Tiere und auch die Pflanzen würden einmal so ein bisschen erhellt werden in ihrer Art, denken zu können, würden einmal einen Durchblick bekommen und würden dann vom Schöpfer gefragt werden, was ist euer größter Wunsch? Ich denke, sie würden sagen, dass die Menschen verschwinden. Das ist unser größter Wunsch. Das sind nämlich diejenigen, die uns den Lebensraum rauben, die uns einengen und unter denen wir leiden. So traurig das auch klingt, was ich gerade gesagt habe, aber ich denke, das wäre so. Statistisch gesehen, alle 10 Minuten stirbt eine Tierart aus. Und zwar nicht, weil das so ganz normal ist, sondern weil wir Menschen in den Lebensraum eingreifen. Das heißt, im Laufe unseres Gottesdienstes heute sind 6 Tierarten weniger, statistisch gesehen. Und alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Das sind im Laufe unseres Gottesdienstes dann 360 Kinder, die sterben. Und auch nicht einfach aus Schicksal heraus, sondern auch menschgemacht. Und von daher, wenn wir uns das vor Augen halten, dann kann uns deutlich werden, was wir gerade gelesen haben, die Schöpfung stöhnt und wartet darauf, dass sich etwas verändert. Die Mitgeschöpfe, unsere Mitgeschöpfe sind um unseretwillen, so heißt es in diesem Text, der Vergänglichkeit oder der Nichtigkeit, der Bedeutungslosigkeit unterworfen und schwinden dahin. Und von daher ist es, denke ich, etwas ganz Wichtiges, was uns dieser Text auch aufschließen will, etwas Wichtiges, das uns sagt, das, was wir erhoffen als Christen, das ist nicht nur unsere Hoffnung, sondern das ist auch die Hoffnung unserer Mitgeschöpfe. Wenn wir uns vor Augen stellen, was es bedeutet, wie Menschen, wie Tiere unter den Menschen leiden, dann haben wir ein ganz ausreichendes Material vor Augen, in dem wir uns einmal damit beschäftigen, wie mit Hühnern in Legebatterien umgegangen wird, wie mit Schweinen umgegangen wird. Vor einigen Jahren war das so, dass bei einem Skandal, was Schweine, der mit Schweinen zu tun hat, hat dann die Nachrichtensprecherin in den Tagesthemen ganz nüchtern gesagt, das größte Schwein ist der Mensch. Und das war etwas, was sie aus ihrem Herzen und sicherlich in Absprache mit der Redaktion gesprochen hat. Aber wir Menschen sind tatsächlich für unsere Mitwelt eine Plage. Und warum ist das so? Ich denke, es zeigt sich da an unserem Umgang mit unserer Schöpfung, und auch miteinander zeigt sich eine praktische Gottlosigkeit. Das heißt in einem Lied, Hilf Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. Und auch, dass ich nicht, so könnten wir vielleicht dann weiter sagen, dass ich auch nicht zur Plage für die Schöpfung um mich herum bin. Wir Menschen breiten uns aus, wir sind dabei, unsere Schöpfung zu zerstören. Und wie ein Philosoph, der Heumer von Ditfurt, schon vor vielen Jahren gesagt hat, wir verhalten uns im gesamten Organismus unserer Erde, wie Bakterien sich in uns verhalten, wenn wir krank werden. Die sorgen auch dafür, dass die Sache überhitzt, Fieber beispielsweise. Und wir Menschen richten in unserer Schöpfung ganz viel Schaden an. Man braucht sich nur erinnern an Bilder, wo Eisbären, die eigentlich immer gewohnt waren, festes Eis unter den Füßen zu haben, dann plötzlich merken, das schwankt ja unter mir. Ich stehe nur noch auf einer Scholle und sich immer weiter zurückziehen müssen, wie Tieren der Lebensraum genommen wird. Und von daher können wir sagen, unsere Mitgeschöpfe, aber auch wir selber als Geschöpfe sind der Nichtigkeit unterworfen und nicht nur aus Schicksal. Es hat damit zu tun, und dieser Text verweist letztlich mit dieser Aussage, sie sind unterworfen dahin, dass der Mensch grundsätzlich von Gott abgeehrt ist. So heißt es ja im ersten Buch Mose, dass wir Menschen grundsätzlich von unserer Natur aus erstmal von Gott getrennt sind. Und als Menschen, die vom Schöpfer getrennt sind und wenn wir vom Schöpfer nichts wissen wollen und nach ihm nichts fragen, sind wir nicht in der Lage, alles immer besser und schöner zu machen. Wir können zwar manches Schöne bauen, aber wir sind nicht in der Lage, wirklich etwas Gutes zu tun. Das sind wir nur, wenn wir mit dem Schöpfer versöhnt sind. Wir haben vorhin gerade von Claudia ein wunderbares Beispiel gehört. Wir Menschen sind eher dazu geneigt, von unserer Natur aus im Streit miteinander zu sein. Das belegen ganz zahlreiche Kriege, die in der Welt unterwegs sind, und das belegt auch unsere Tageszeitung, was Menschen antun können. Als Menschen, die unerlöst sind, will ich mal sagen, sind wir gar nicht in der Lage, etwas Gutes zu tun. Wir leiden oder wir verursachen Leiden in unserer Mitwelt, unserer Geschöpfe, Pflanzen und Tiere, aber wir verursachen auch ganz viel Leiden unserer Mitmenschen. Der Hunger in der Welt ist nicht darauf hinzuführen, dass wir Menschen nicht in der Lage wären, alle zu ernähren, sondern es ist einfach, dass die einen viel zu viel haben und die anderen nichts mehr abbekommen. Der Hunger in der Welt ist auch darauf zurückzuführen, dass Menschen miteinander streiten, dass irgendwelche Rebellengruppen Hilfsorganisationen attackieren und dass Hilfe, die geleistet werden könnte und die auch vorhanden ist, nicht durchkommt. Und von daher viel Leiden, auch das in Kalifornien, die Waldbrände, nicht dass diejenigen, und das ist ja das Schlimme, nicht diejenigen, die immer ganz ursächlich verantwortlich sind, leiden dann auch an den Folgen. Die Kinder, die verhungern müssen, sind nicht diejenigen, die das verursacht haben. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, wir Menschen haben das zu verantworten. Und in Kalifornien, solche Dinge, das geht alles darauf zurück, dass Menschen unsere Schöpfung kaputt machen. Es gibt ja einen Plan, der liegt bei der NASA schon vor, man möchte gerne den Mars besiedeln. Das sind tatsächlich kluge Leute, die damit beschäftigt sind und sagen, wir können da auch ein schönes Klima formen und können da leben. Warum? Das hier ist irgendwann kaputt und dann müssen wir umziehen. Das wäre so ungefähr, als wenn ich sage, ich verwohne eine Wohnung, bis die Schrott ist und dann suche ich mir die nächste. Wozu? Um die schön aufzubauen? Wenn ich so bin, dass ich sie verwohne, werde ich auch die nächste kaputt machen. Und ich würde sagen, lass den Mars lieber in Ruhe. Wo wir hinkommen, da sieht es nachher nicht schöner aus, sondern da ist es nachher eher schlechter. Wollen wir unser Leid und Elend auch noch da hochtragen, der arme Mars, ne? Von daher, was sagt unser Text also? Er sagt einmal, wir müssen als Menschen zur Besinnung kommen. Wir müssen erkennen, so wie wir auf dem Wege sind, geht es nicht weiter. Und wir müssen erkennen, dass wir schuldig geworden sind. Jeder an seinem Platz. Wenn ich schon alleine mit meinem Auto unterwegs bin, und das bin ich auch, dann trage ich auch mit dazu bei, dass die Schöpfung ein Stück weit den Bach runtergeht. Und ich bin, und das müssen wir ja sagen, wir sind da in einem Verhängnis. Wir Menschen können nicht mehr ausbrechen aus der Sache. Ich kann nicht einfach sagen, ich baue mir jetzt eine Hütte und lebe umweltfreundlich, das geht gar nicht mehr. Ich bin viel zu sehr hineingenommen in das Ganze. Wichtig ist, dass wir trotzdem erkennen, dass wir Menschen die Ursache sind, dass wir schuldig sind und dass wir erkennen, Gott liebt auch unsere Mitgeschöpfe, auch die Tiere. Zum Beispiel steht in den Sprüchen 12, Vers 15 im Alten Testament, dass ein Mensch, ein guter Mensch, also ein Mensch, der mit Gott in Ordnung ist, der sorgt auch für die Tiere gut. Und wer die Tiere nicht gut versorgt, zeigt damit ein Stück weit, so steht dann weiter, auch Gottlosigkeit. Dass ihm das egal ist, ob ein anderes Geschöpf unter ihm leidet. Und ich denke, das Erste, das ist ja im Glauben auch so, das Erste ist dieser Schritt, zur Einsicht zu kommen und zu sagen, ja, wir sind schuldig. Wir leben beispielsweise auch als Menschen in der Bundesrepublik davon, dass bei uns Waffen produziert und versandt werden, die dann andere Menschen töten, die anderen Menschen ihre Häuser zerbomben und anderen Menschen das Leben nehmen. Unser Text möchte aber nicht bei der Hoffnungslosigkeit stehen bleiben. Aber wir sollen einmal, und da heute haben wir ja Volkstrauertag, wir sollen einmal uns selber bewusst machen, wir sind nicht Menschen, die etwas oder von Natur aus etwas Positives in die Welt tragen, sondern wir alle haben auch eine dunkle Seite. Und wir alle verursachen mancherlei Probleme, ob es zwischenmenschliche Probleme sind oder auch die Probleme, die wir genannt haben. Das Erste ist, dass wir einmal uns deutlich machen, wir sind keine Unschuldslämmer. Das Zweite, was in unserem Text gezeigt wird, da blitzt das Licht der Hoffnung auf. Und das ist das Wichtige. Es wird sogar eine gewagte Aussage von Paulus gesagt. Er sagt, die Mitschöpfung, die hofft darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Was heißt, dass die Kinder Gottes werden offenbar? Das heißt, dass sie wartet darauf, dass der Mensch sich zu ändern beginnt. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt des Glaubens. Gott ruft uns auf, in seine Hoffnung hineinzukommen, uns verändern zu lassen. Das wird Paulus im Römerbrief Kapitel 12 sagen. Verändert euch, macht nicht einfach ohne zu denken mit, sondern lasst euch verändern. Werdet zu Menschen, die ganz bewusst darauf aus sind, nicht mehr rücksichtslos mit der Schöpfung umzugehen, sondern werde zu Menschen, die ganz bewusst als ihr Lebensprogramm haben, ich möchte für die Menschen und die Tiere, ich möchte für alle, für den Bereich, in dem ich lebe, ein Segen sein. Ich möchte nicht eine Belastung für Menschen sein. Ich möchte nicht, dass Menschen in meiner Umgebung leiden. Ich möchte, wie wir es gehört haben, Menschen, die mir gegenüber schuldig geworden sind, möchte ich diese Schuld vergeben, ihnen die Last abnehmen, die sie auf sich geladen hat, wie ich auch, und das ist, gehört auch mit zu dieser Erneuerung des Sinnes, wie ich auch Gott bitte und ihm bekenne, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin schuldig. Und Gott sagt uns zu, ich schenke dir, wenn du das bekennst, meine Gnade, weil ich das bezahlt habe, was du verbockt hast. Und von daher, dieser Gesichtspunkt der Hoffnung, der in unserem Text aufstrahlt, dass wir sehen, Gott hat uns dazu berufen, dass in uns Christen schon das anbricht, was er für alles vorgesehen hat, dass das Leiden ein Ende nehmen wird. Und ein Stück weit soll das sichtbar werden. Paulus ernüchtert dann aber auch wieder, indem er sagt, noch sind wir im Stadium der Hoffnung, aber wir sollen diese Hoffnung ins Auge fassen, dass Gott tatsächlich eingreift, dass er uns nicht einfach auf der Fahrt in den Abgrund loslässt und einfach nachher in die Nichtigkeit hinabfahren lässt, sondern er gibt uns eine lebendige Hoffnung. Die Definition des Glaubens im Hebräerbrief, Kapitel 11, steht im ersten Vers gleich. Glauben heißt, also im biblischen Sinne zu glauben heißt, das schon zu haben, was wir hoffen. Und das schon wirklich als Wirklichkeit vor Augen zu haben, was wir noch nicht sehen können. Das heißt, wir Christen sind aufgerufen, angesichts der Situation, die ich geschildert habe, angesichts der Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Und wir können, wenn wir Wissenschaftler heute hören, können wir sehen, dass innerweltlich tatsächlich die Sache schon 11:55 ist. Und wenn man nach einem Mars-Ausschau hält, ob man da noch wieder neu anfangen kann, dann sehen wir, das ist ernst. Und trotzdem sind wir Christen nicht aufgerufen, in Angst und Schrecken zu verfallen. Wir sind nicht aufgerufen zu sagen, dann kann man nichts mehr machen und anfangen zu zittern, sondern wir sind aufgerufen, unsere Hoffnung wegzunehmen von uns selber. Wir können keine Hoffnung sein. Menschen, egal wie klug sie sind und Menschen, egal was sie vermögen, können keine Hoffnungsträger für uns sein. Und die, die sich als Hoffnungsträger positionieren oder darstellen, das waren oft, die, umso größer sie sich aufgebläht haben, umso schlimmere Folgen hat es oft gehabt. Wenn wir Menschen beginnen, auf Menschen zu hoffen, die einzige Hoffnung, die uns vor Augen steht, ist er, Jesus Christus. In ihm wird uns das Leben verheißen und auf ihn sollen wir auch angesichts unserer Weltsituation unsere Hoffnung setzen. Ein Gesichtspunkt, der in unserem Text dann auch deutlich gemacht wird, das ist der Gesichtspunkt Leiden gehen dem Leben und der Herrlichkeit voraus. Paulus nimmt dazu das Bild der Schwangerschaft. Wenn die Schwangerschaft zu ihrem Ende kommt, kommen Wehen. Und die sind, ich bin keine Frau, ich weiß es nicht, aber die sind wohl sehr unangenehm und schmerzhaft. Die zeigen einfach, hier ist etwas zu Ende. Hier geht es nicht so weiter, wie es ist, aber es kommt etwas Neues. Aus diesem Bild der Wehen können wir sehen, und so wurde es damals auch in der jüdischen Theologie gesehen, aus der Paulus stammt, bevor der Messias kommt, bevor die wirkliche Umwälzung kommt, wird es erstmal noch Wehen geben, das heißt Erschütterungen, das heißt, es wird erstmal dunkler und schlechter werden, bevor es dann hell wird. Und umso näher die Geburt eines Kindes kommt, umso heftiger werden die Wehen, umso heftiger werden die Schmerzen, bis dann endlich das Neue da ist. Und so ist es auch zu begründen, dass Jesus sagt, wenn ihr das kommen seht, dann hebt eure Häupter, dann schaut dieser Sache ins Gesicht, habt keine Angst, sondern wisst, Gott kommt mit euch zum Ziel und ihr kommt immer näher daran, dass er das macht, was die Schöpfung erhofft, dass er nämlich die Kinder Gottes in ihre Herrlichkeit offenbart. Wichtig ist allerdings, und das hatte ich vorhin schon gesagt, dass wir jetzt schon sagen, ich möchte ein Mensch sein, der von Jesus geprägt die Hoffnung schon jetzt in die Welt trägt. Ich möchte nicht zu den Menschen gehören, die sagen, sowieso egal, das geht alles den Bach runter, was kann ich mit meiner kleinen Leistung denn ändern? Und alle streiten, dann streite ich mit oder so ungefähr, sondern ich möchte ein Mensch sein, von dem schon etwas Wohltuendes ausgeht. Ein Mensch, der für andere Menschen zum Segen ist. Ein Mensch, bei dem andere vielleicht Hilfe finden können, wenn sie unter dem leiden, wovon wir gesprochen haben. Der verständnisvoll ist, der offene Ohren hat, der ein Wort des Trostes weitergeben kann. Und gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich immer wieder, wie wichtig es ist, dass man nicht alleine steht. Und ein Mensch zu sein, der für andere offen ist, das ist das, wozu wir berufen sind. Dass ein Stück weit die Hoffnung, die uns in die Welt gebracht ist und die Tatsache, dass Gott uns und diese Welt nicht fallen lässt, dass das schon in unser Leben scheint. Aber wichtig ist dennoch, dass wir das, wie Gott es gesagt hat, sehen, einmal, dass wir einsehen, dass wir nicht dem entsprechen, was Gott sich vorgestellt hat. Dass wir umkehren von unserem Handeln und dass wir nicht darauf aus sind, wie es eigentlich uns immer wieder gesagt wird, möglichst viel für uns selber, sondern dass wir eher fragen, statt dass ich sage, was können die anderen für mich tun, was kann ich für Profit haben, wenn ich mit den anderen zu tun habe. Das ist ja ungefähr das Denken, was kann ich für Profit aus den Tieren schlagen, dass wir dann sagen, was können andere von mir haben? Wie geht's den Tieren, wenn ich welche habe? Sorge ich auch für die? Weiß ich, dass zum Beispiel auch eine Schildkröte sich freut, wenn ich ihr ein bisschen Löwenzahn mitbringe? Oder ist sie mir einfach egal, lasse ich die einfach in der Ecke liegen wie ein Stück ja, wie ein irgendein Lappen oder irgendein Besen oder sowas. Wichtig ist, dass wir zur Einsicht kommen. An der Person Jesu Christi hat sich gezeigt, dass auch er dieses Leiden, das wir leiden, mitgemacht haben. Eines, und wir werden zu Weihnachten ja darüber nachdenken, warum er Mensch geworden ist. Er ist in diese Welt gekommen, um selber die Erfahrung zu machen, wie schlimm es ist, in dieser Welt zu leben. Er ist als ein uneheliches Kind auf die Welt gekommen. Josef wollte seine Frau verlassen. Er hat es durchgemacht, dass er später auch immer noch, das können wir im Markus-Evangelium besonders deutlich sehen, immer wieder als uneheliches Kind angegriffen worden ist. Das war damals eine Schande und da wurde man diffamiert. Und man hat immer gesagt, wenn er genannt wurde, Marias Sohn, das heißt Vater unbekannt, so ungefähr. Und das war eigentlich so als Schande gemeint in der damaligen Zeit. Jesus hat erlebt, wie es ist, wenn man gehasst wird, wenn man abgelehnt wird, wenn es Menschen gibt, die nur nach Gelegenheiten suchen, einen zu Fall zu bringen. Und dann wurden die Schmerzen noch viel schlimmer. Er ist gefoltert worden am Kreuz, zu Tode gefoltert. Und da zeigt sich das, was auch an unserer Welt, und da wird Jesus praktisch zum Spiegel für unsere Welt, als die Schmerzen am schlimmsten geworden sind, unaushaltbar, als er gestorben ist, da ist das Neue gekommen, da ist das Neue angebrochen. Und insofern ist das Wichtige, dass wir ihn vor Augen haben und sehen, er hat den Weg in eine wunderbare Zukunft gebahnt. Gott verheißt uns seine Herrlichkeit und wir sind dazu berufen, dass die Herrlichkeit Gottes schon jetzt, diese Herrlichkeit, die wir auch noch nicht an uns im Körper tragen, auch unser Körper, so schreibt ja Paulus, sehnt sich noch nach dieser Vollendung. Wir werden alt. Wir merken, jemand hat mal zu mir gesagt, wenn du 50 bist, morgens aufwachst und hast, dir tut nichts weh, dann bist du tot. Ich bin 50 gewesen und das war nicht so. Also ich dachte immer, bin ich jetzt gestorben oder habe ich keine Schmerzen zufällig? Also jedenfalls, so schlimm ist es auch nicht. Aber trotzdem merkt jeder, der ein bisschen älter wird, dass wir auch unser Körper nicht erlöst ist. Wir merken das auch an Kindern, die krank werden, dass unser Körper noch nicht erlöst ist. Und trotzdem, es ist unsere Verheißung und Gott möchte, dass wir diese Hoffnung in unsere Welt hineintragen. In diese Welt, die so kaputt ist. Und wir sind die Hoffnungsträger in dieser kaputten Welt. Deswegen auch der Alpha-Kurs für alle zu empfehlen, wo wir dann noch ein Stück weit, das kann man ja in so einer Predigt gar nicht so nahe bringen, wo wir ein Stück weit Schritt für Schritt mit nachvollziehen können, wie der Weg aussieht von der Hoffnungslosigkeit in die Hoffnung hinein, mit vielen Beispielen dann auch angefüllt, wo das auch deutlich vor Augen gestellt wird, Menschen, die am Ende waren und sagten, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, am Ende wie unsere Welt und die dann doch wieder zum Leben gekommen sind und auch ein kleiner Spiegel geworden sind dessen, was Gott mit uns und mit dieser Schöpfung vorhat. Er hat keine Gedanken des Unfriedens, keine Gedanken des Kaputtmachens, sondern des Heiles. Er möchte uns heil machen durch Jesus Christus. Amen. Wir erheben uns zum Gebet.